Deutschlandfunk. Deutschland heute. Ute Reckers ist im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Lehrer und Erzieherinnen sind bei der stufenweisen Impfung gegen Covid-19 in Gruppe 3 mit erhöhter Priorität. Mitarbeiter der Jugendhilfe hingegen finden sich nirgendwo. Und das sorgt für Beschwerden, wie wir gleich berichten. Außerdem blicken wir nach Köln, wo die Menschen dem Karneval hinterher trauern und sich in Online-Sitzungen und Online-Konzerten versammeln. Und wir berichten über ein Integrationsprojekt für Roma und Sinti in Baden-Württemberg. In diesen Minuten beginnt der Impfgipfel der Bundesregierung mit den Ländern. Thema: Wie lässt sich der, gelinde gesagt, holprige Impfstart in Deutschland verbessern? Neben Nervenzusammenbrüchen und Frustrationserlebnissen an Telefonhotlines und Online-Impftermin-Buchungsportalen gibt es da ja auch noch Beschwerden, warum bestimmte Bevölkerungs- und Berufsgruppen eher drankommen sollen als andere. Eine Berufsgruppe, die sich nicht genügend berücksichtigt fühlt, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe. Also all jene Sozialarbeiter und Pädagoginnen, die Kinder aus prekären Verhältnissen unterstützen. Stefanie Kowalewski hat sich die Lage am Niederrhein angeschaut.
Okay, was du aber machen kannst, ist in dem Zebra-Übungsheft, wo du immer 2 Seiten zusätzlich machen musst. Ja, und dann drucken wir dir den Wochenplan nochmal aus. Und
gucken, Homeschooling in einer Kinderwohngruppe in Karst am Niederrhein. Rund um den großen Esstisch wird gelesen, Englisch gesprochen und gerechnet. In der geräumigen Etagenwohnung leben 11 Kinder und Jugendliche, die zwischen 7 und 19 Jahre alt sind. Sie werden rund um die Uhr 7 Tage die Woche von 5 Pädagogen betreut. In Corona-Zeiten eine echte Herausforderung, erzählt Gruppenleiterin Hermine Hartuni.
Die Arbeit wird insofern schwerer, weil auch die Anforderung von der Schule viel höher ist. Und dann hat man im Grunde für ein Kind 2 Zugangsportale. Da muss man sich die Aufgaben zusammen suchen. Und das für 11 Kinder, für unterschiedliche Schulformen, Jahrgangsstufen.
Und das alles mit FFP2-Maske, die sie von ihrem Arbeitgeber, der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe Karst, bekommt. Seit kurzem hat der auch in Eigenregie Corona-Tests für die Angestellten organisiert. Denn während sich MitarbeiterInnen im Bereich Schule, offener Ganztag und Kita bis zu den Osterferien erneut 6-mal auf Kosten des Landes testen lassen können, haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe diesen Anspruch nicht.
Ich finde das sehr traurig, weil wir im Grunde genauso wie die Krankenschwestern und Altenpfleger und Erzieher im Kindergarten an der Front arbeiten und wir leben mit den Kindern zusammen. Also noch näher kann man ja gar nicht mehr an Menschen dran sein.
Die Jugendhilfe Karst betreut rund 280 Kinder in Wohngruppen und mit den ambulanten Diensten etwa 1200 unterstützungsbedürftige Familien, die von den Pädagogen zu Hause besucht werden. Und auch diese Mitarbeiter arbeiten seit langem mit hohem Infektionsrisiko, sagt Jana Kradepohl, die Leiterin der ambulanten Dienste.
Eine Vollzeitstelle hat im Durchschnitt 60 Kontakte in der Woche und es gab Situationen, wo einer der Familienangehörigen positiv auf Corona getestet war. Da macht man sich einfach Sorgen um die eigene Gesundheit trotz Schutzmaßnahmen.
Aber wenn Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, sind die Mitarbeiter der Jugendhilfe oft die einzigen, die drohende Gefahren für das Wohl der Kinder in den Familien sehen können, wenn sie denn reingelassen werden. Denn auch die betreuten Familien haben zum Teil Angst vor einer Corona-Infektion.
Auf der Strecke bleibt aber dann das Kind,
betont Detlef Wiecher, Geschäftsführer der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe in Karst. Er beklagt, dass die Jugendhilfe bei der Pandemiebekämpfung weder in der Bundes- noch in der Landespolitik mitgedacht wird.
Mir geht es überhaupt nicht um uns als Träger, sondern mir geht es um die Jugendhilfe insgesamt, dass wir verdammt nochmal in dieser Situation gesehen werden müssen. Wenn meine Mitarbeiter ausfallen, kann ich die Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleisten.
Deshalb hat er, teilweise gemeinsam mit den Trägern zweier weiterer großer Jugendhilfeeinrichtungen in der Region, Briefe an die NRW-Landtagsfraktionen, an die Ständige Impfkommission, das Robert-Koch-Institut, an NRW-Gesundheitsminister Laumann und NRW-Familienminister Stamp geschrieben.
In der Landesregierung haben wir darauf keine Reaktionen bekommen. Ich finde es unfassbar.
Auch unsere Nachfragen bei den beiden NRW-Ministerien blieben nahezu ergebnislos. Das Gesundheitsministerium fühlte sich nicht zuständig und leitete unsere Anfrage an das Familienministerium weiter. Das fand aber keine Zeit für ein Interview. Schriftlich teilte man uns mit, die Landesregierung habe die Jugendhilfe fest im Blick.
Das habe ich in keiner Weise erlebt.
Weiter heißt es in dem Schreiben vom Familienministerium, dass anlassfreie, freiwillige Tests für einzelne Berufsgruppen nicht stattfinden sollen oder aber der Arbeitgeber dafür verantwortlich sei. In der Realität kümmert sich das Land jedoch um kostenlose Tests für MitarbeiterInnen von Schulen und Kitas. Das geht aus einem Schreiben des Schulministeriums von Anfang Januar hervor.
Ich gönne allen, dass sie getestet, geimpft werden. Aber ich will, dass die Mitarbeiter der Jugendhilfe insgesamt die gleiche Berücksichtigung finden.
In Bezug auf die Impfstrategie heißt es aus dem Familienministerium, dass die Beschäftigten der Jugendhilfe wie ErzieherInnen und LehrerInnen mit erhöhter Priorität geimpft werden sollen. Das ist die dritte Gruppe der Impfberechtigten. Diese Einordnung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, meint Detlef Wiecher. Aber seiner Meinung nach geht er nicht weit genug. Die systemrelevante Jugendhilfe hätte sich eine andere Eingruppierung gewünscht, da sie, wie Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen auch, nur in sehr engem Kontakt mit ihren Klienten arbeiten können. Und?
Solange die Mitarbeiter der Jugendhilfe in der Impfverordnung nicht benannt sind, habe ich die große Befürchtung, dass diese Mitarbeiter dennoch vergessen werden.
Deshalb hat er jetzt auch einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben und sie gebeten, die Jugendhilfe in der Corona-Krise stärker im Blick zu haben.
Über das schwierige Arbeiten in der Jugendhilfe zu Corona-Zeiten berichtete Stefanie Kowalewski. Zu den vielen Dingen, die uns zurzeit so schmerzlich fehlen, jetzt in der Pandemie, gehört für viele auch der Karneval oder die Fastnacht oder der Fasching. Eigentlich würde hier in Köln, von wo aus der Deutschlandfunk sendet, so langsam der Ausnahmezustand eingeläutet werden. In 2 Wochen ist nämlich Rosenmontag. Doch es wird keine Millionen Gäste zum Rosenmontagszug geben, keinen fröhlichen Straßen- und Kneipenkarneval, keine Partys. So wie auch schon die gesamte Session über keine Sitzungen und keine Karnevalskonzerte stattfinden. Aber der Kölner Karneval wäre nicht der Kölner Karneval, wenn er sich nicht auch in diesen Zeiten seine Nische suchen würde. Seine digitale Nische, wie Moritz Küpper berichtet.
Das Bild wackelt ein wenig. Es ist wie momentan fast überall.
Ja, erstmal herzliches Hallo hier aus meinem kleinen Büro an der Theke.
Der Sitzungspräsident, ein sogenannter Büttenredner im Kölner Karneval, sitzt alleine in einer Kneipe und spricht in eine Kamera.
Und natürlich ein ganz besonderer Gruß an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom virtuellen Vorstellabend.
Das Land ist im Lockdown. Geschäfte geschlossen, Schulen dicht. Überall wird sich virtuell versucht, auch im Karneval.
Wir machen das heute alles ein bisschen anders. Wir machen es uns anders nett. Sie sind nicht hier. Ist ja klar, warum? Geht nicht, ne?
Vorproduzierte Videos, gestreamte Sitzungen, virtueller Chorappell. Vieles professionell. Manchmal ruckelt es. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Man kann fast sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Karneval systemrelevant ist. Aber es ist total wichtig, dass die Menschen eine positive Grundstimmung erfahren.
Christoph Kuckelkorn steht in der Veranstaltungshalle des Festkomitees Kölner Karneval. Es ist am frühen Vormittag still. Liegt die Halle da.
Der Karneval zeichnet sich ja im normalen Fall davon aus, dass man ein gemeinsames großes Erlebnis hat. Und das geht jetzt hier nicht. Das jetzt aber digital dann doch zu vermitteln, das verbindet die Menschen, die im Augenblick ja gar keine Gemeinsamkeit haben.
Kuckelkorn, 56 Jahre alt, ist seit 2017 Präsident des Festkomitees. Als Kölns oberster Karnevalist ist er Experte in Sachen Frohsinn. Aber Kuckelkorn ist auch ein Spezialist für den Tod, führt in 5. Generation ein Bestattungsunternehmen.
Die Pandemie hat den Tod zu den Menschen gebracht. Plötzlich sind Sterbefallzahlen täglich aktualisiert in den Nachrichten. Man hört riesige Zahlen aus anderen Ländern. Ja, für uns ist das ein bisschen Alltag. Also wir sind mit dem Tod immer konfrontiert als Bestatter. Wir stellen fest, dass die Menschen, die mit dem Tod normalerweise nicht so konfrontiert sind, diese Zahlen wirklich, dass sie denen wehtun, dass das also wirklich was mit den Menschen macht.
In Kuckelkorns Leben ist das anders. Von klein auf ist er im Karneval aktiv. Auch heute zum Termin im Karnevalsmuseum ist er mit einem Bestattungswagen gekommen. Es kann vorkommen, dass er an ein und demselben Tag die Eltern eines gestorbenen Kindes betreut, eine Bestattung auf dem Friedhof organisiert und dann den schwarzen Anzug mit dem Kostüm tauscht. makaber.
Insofern sind wir auch sehr glücklich, dass wir natürlich dann auf digitale Art und Weise und jetzt eben über solche Hilfsmittel wie ein Puppentheater, aber trotzdem den Karneval in die Herzen der Menschen bringen und damit den Menschen auch ein bisschen Zuversicht geben und ein bisschen Lebensmut vermitteln. Alles das, was ja im Augenblick so immens wichtig ist.
Kuckelkorn zeigt stolz auf die Längsseite der Halle und wechselt zugleich in den Tonfall eines Kommentators.
Diese Veranstaltungshalle ist jetzt in den Tagen ein großes Hennesschen-Theater geworden. Wir sprengen alle Räume und haben hier eine über 30 Meter lange Hennesschenbühne aufgebaut, Puppenspielbühne. Eine sehr, sehr lange Strecke innerhalb der Stadt, hier ein bisschen verkürzt. Und über diese Strecke werden dann die Wagen des Kölner Rosenmontagszug fahren. In verkleinerter Form, aber mit ganz, ganz viel Herz und viel politischer Spitze.
Der Rosenmontagszug als Puppenspiel mit Wagen, Kamelle und auch der Müllabfuhr. Gesendet dann im Fernsehen am Rosenmontag.
20 Wagen müssen hier bewegt werden und man muss sich die so vorstellen, dass die immer noch 3 Meter groß sind. Also das ist schon auch ein großes Volumen und das hier zu bewältigen über die Eingangstüre, über diese lange Bühne und dann hinten wieder aus der Halle raus, das wird eine große Herausforderung sein für die Puppenspieler hier, aber die sind mit so viel Herz dabei, da bin ich überzeugt, das wird die Menschen auch sehr begeistern können. Der Zug wird natürlich auch kommentiert, so wie man das aus dem Fernsehen kennt. Und all das ist dieses Jahr eben die einzige Möglichkeit, wie es geht. Aber das ist so besonders Kölsch und weltweit der einzige Rosenmontagszug. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Während also weiterhin der Zug kütt, wie es in Köln heißt, kämpft Kuckelkorn aktuell an anderer Stelle.
Das ist unsere große Sorge, dass hier dem Karneval Potenzial für die Zukunft entzogen wird. Wenn jetzt Techniker, Firmen zum Beispiel nicht überleben oder wenn Künstler in die alten Berufe zurückgehen, um mehr Sicherheit zu haben für die Zukunft, dann ist das zwar auch logisch, aber für uns natürlich für den Karneval total schade, weil damit würde hier Potenzial entzogen und da müssen wir sehr genau hinschauen.
Der Weg schmeißt die letzte Runde. Bis gerade war noch alles jung.
600 Millionen Euro werden Jahr für Jahr alleine im Kölner Karneval umgesetzt. Rund 5000 Arbeitsplätze hängen daran. Doch für viele staatliche Hilfsprogramme ist der Karneval zu kleinteilig, fallen Techniker, Bühnenhelfer und Künstler oft durchs Rost. Daher gibt es nun einen Spendenfonds mit. Auch das ist Köln musikalischer Untermalung.
Und wenn da sitzt du da, Träume verschmiert, keiner wartet auf dich zu uns. Doch du nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stelle.
Du bist nicht alleine, singt die bekannte Band Cat Ballou. Es ist dieses Lebensgefühl, mit dem der Karneval nun auch untereinander solidarisch sein will.
Und darum freue ich mich natürlich, dass wir auch mit unserem Unternehmen jetzt an diesem Künstlerfonds uns beteiligen können, um eben auch wirklich sehr stark in Not geratene Personen zu unterstützen.
Sagt beispielsweise Herbert Geis, Geschäftsführer eines Kostümausstatters.
Karneval ist ein ganz guter Schlüssel dafür, wieder ein bisschen zusammenzurücken, auch wenn wir den so nicht erleben können.
Und auch in der Veranstaltungshalle des Festkomitees geht Christoph Kuckelkorns Blick über die Hennesschenbühne, über den Rosenmontag und diese Session hinaus.
Und da kann der Karneval vielleicht tatsächlich auch die Aufgabe haben, die Menschen wieder zusammenzuführen.
Denn, wie sagte es der oberste Karnevalist und Bestatter Kuckelkorn, es gibt jeden Tag nur einmal.
Zwischen 70.000 und 150.000 Sinti und Roma leben derzeit in Deutschland. So ganz genau weiß man das nicht. Die Ethnien werden bei statistischen Erhebungen nicht miterfasst. Was man aber ziemlich genau weiß, sehr häufig sehen sich Vertreter von Sinti und Roma im Alltag diskriminiert und von der öffentlichen Teilhabe ausgegrenzt. Das muss anders werden, sagen sich die Verantwortlichen im Land Baden-Württemberg. Dort haben das Landessozialministerium gemeinsam mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma ein Integrationsprojekt ins Leben gerufen mit dem Namen REFIT, das vor kurzem vorgestellt wurde. Thomas Wagner aus Baden-Württemberg ist jetzt live mit uns verbunden. Herr Wagner, bevor wir über das Projekt sprechen, was sind denn das eigentlich für Diskriminierungen genau, die da immer wieder beklagt werden?
Na, also das sind zunehmende Vorgänge des Alltagsmobbings, wie das der Landesverband Baden-Württemberg der deutschen Sinti und Roma formuliert hat. Und zwar nicht nur im Umgang zum Beispiel mit Nachbarn, sondern auch sehr wohl mit zum Beispiel Gerichten und Behörden. Da ist dann schon mal immer wieder von Mitgliedschaften einer Sippschaft die Rede, wenn zum Beispiel ein Vertreter der Ethnie der Sinti und Roma auf ein Amt geht oder vor Gericht irgendwas zu erledigen hat. Das wird als sehr diskriminierend empfunden. Und dann sind es vor allem schwierige Zugänge zu Jobs. Also sobald dann rauskommt, dass jemand Sinti oder Roma ist, dann ist plötzlich das Jobangebot nicht mehr existent. Und noch viel schwieriger sind Zugänge zum Wohnungsmarkt. Also wer zum Beispiel eine Wohnung mieten mag und dann stellt sich das auch raus, woher der kommt, dann sagt der Landesverband, sei in zunehmendem Ausmaß die Wohnung plötzlich vergeben oder der Vermieter gar nicht mehr zu sprechen. Und solche Fälle häufen sich. Der Landesverband spricht hier von zunehmenden Fällen von Antiziganismus, Rassismus gar. Und so manches Vorurteil, dass da auftauche, das verkehre sich nämlich bei genauerem Hinsehen, genau ins Gegenteil, sagt zum Beispiel am Falle eines Fallbeispiels aus Baden-Württemberg Jovia Avantinelli vom Landesverband Baden-Württemberg der deutschen Sinti und Roma.
Da waren ganz große Schlagzeilen in den Zeitungen, dass so viele Roma sich in den kleinen Dorf sich versammeln und Unruhe stiften, auch den Mülltrennung, Haushaltsschwierigkeiten, Wohnungssituation und diese typische Bilder. Und dann hat man es im Nachhinein festgestellt, nach langer Diskussion, dass man nie hingekriegt hat, den Vermieter denn eigentlich, der die Schrottimmobilien abkauft von der Kommune und der zu wuchere Preise dann vermietet und keine geeignete Plätze für die Mülltonne vorhanden waren und später kommen solche Sachen raus. Aber natürlich immer diese Top-Schlagzeilen, Roma versinken hier im Müllhaufen und dergleichen.
Ja, und so ereignet sich das eben häufig, dass der schwarze Peter an die Sinti und Roma weitergeleitet werde, obwohl er eigentlich ganz woanders liege.
Nochmal genauer nachgehakt, wie es vielleicht zu diesen Diskriminierungen kommt. Also sind das ganz alte Vorurteile oder gibt es auch Schwierigkeiten, die dann verallgemeinert werden vielleicht und zu Ressentiments führen?
Also ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ich habe das ja selber als Berichterstatter, der sehr häufig in Osteuropa, in Rumänien unterwegs war und von dort kommen ja sehr viele Sinti und Roma selber mitbekommen. Also wir erinnern uns 2000er Jahre, 2007, das waren neue EU-Beitrittsländer und viele Sinti und Roma leben in diesen Ländern wirklich in bitterer Armut und sind dann natürlich aufgebrochen nach Deutschland, um dort Jobs zu suchen. Allerdings manchmal mit sehr unrealistischen Vorstellungen. Also sie hatten keine Ahnung, wie das ist mit der Ausbildung, wie das wirklich ist mit der Wohnungssuche, wie das wirklich ist mit der Wohnungssuche. Und da gab es dann natürlich immer wieder Integrationsprobleme, große Integrationsprobleme. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist natürlich auch, dass die alten Vorurteile, und das sagt natürlich auch der Verband, immer fortbestanden haben gegen Sinti und Roma. Und es waren auch wirklich Vorurteile. Also oftmals war es dann wirklich ohne Grund, dass man zum Beispiel eine Wohnung verwehrt hat oder dass man einen Job verwehrt hat.
Nun gibt es also das Programm REFIT in Baden-Württemberg, das bei der Integration von Roma und Sinti helfen soll. Wo setzt es denn an?
Ja, also das sind ja 7 Projektpartner dabei und REFIT heißt Regionale Förderung, Inklusion und Teilhabe. Neben dem Verband der deutschen Sinti und Roma hat sich da das Sozialministerium zusammengetan mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und vor allem, und das ist ganz wichtig, 4 Städten, Freiburg, Stuttgart, Ulm und Mannheim, in denen wirklich sehr konkrete Projekte gestartet werden sollen. Da sollen die Mitarbeiter zum Beispiel die Roma dazu schulen, wie kriege ich wirklich einen Job, und auch Arbeitgeber aufklären, dass das ein Gewinn sein kann, wenn ein Vertreter der Ethnie, der Sinti und Roma, da in das Unternehmen kommt. Dann ganz wichtig auch der Zugang zum Wohnungsmarkt, auch zu den kommunalen Wohnungen. Da können natürlich auch die Verwaltungsmitarbeiter sehr viel machen. Und eben auch das Thema Bildung. Bildung hat sich sehr viel verbessert bei den Sinti und Roma, aber das hat sich noch nicht so rumgesprochen, sagt Klaus Preisler von der Stadt Mannheim.
Da gibt's ein interessantes Ergebnis, nämlich dass im Bereich Bildung durchaus Fortschritte erzielt werden konnten. Aber beim Thema Arbeitsmarktzugang und Zugang in Ausbildung sagen, eine Verschlechterung festgestellt wird. Und nur wenn man diese beiden Ergebnisse nebeneinander stellt, zeigt sich ja schon das Thema der strukturellen Barrieren, die letztendlich vielleicht mit Rassismus zu begründen sind. Ja, dass wir den Bildungserfolg stärken konnten, gleichzeitig aber der Arbeitsmarktzugang weiterhin erschwert wird.
Und hier genau wollen die Projektmitarbeiter einhaken und einfach sowohl die Roma als auch die Vertreter der Behörden ein bisschen darüber aufklären und Vorurteile abbauen.
Dankeschön an Thomas Wagner, live aus Stuttgart, über das Integrationsprojekt für Sinti und Roma in Baden-Württemberg.
Und das war's von Deutschland heute. Gleich kommen die Nachrichten, danach folgt die Sendung Campus und Karriere. Ein Thema ist dann Datenkompetenz als Teil der Allgemeinbildung. Ich bin Ute Reckers, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.